Soloplan holt dich aus dem Dispo-Dschungel. Unsere Speditionssoftware Carlo macht Schluss mit Doppelerfassung, Papierstapeln und manuellen Prozessen. Soloplan.de.
Diese Folge wird gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
Politik trifft Logistik, ein Podcast der DVZ.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier kommt die neue Folge des DVZ-Podcasts Politik trifft Logistik. Heute geht es um die Bahn und zwar mit Matthias Gastel von den Grünen. Er ist Abgeordneter im Bundestag, Mitglied im Verkehrsausschuss und Berichterstatter für die Bahn sowie Güterverkehr und Logistik. Hallo Herr Gastel, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Wir befinden uns heute in Ihrem Büro nicht weit vom Reichstag. Wir möchten über den Bundeshaushalt 2025 sprechen, die Finanzierung der Bahn, die doch eine recht große Eigenkapitalspritze für die neue Infrastruktursparte der DB InfraGo bekommen hat. Wie kann eigentlich die Kontrolle der Ausgaben funktionieren und wie groß ist das Vertrauen des Bundesverkehrsministers in den Bahnvorstand Richard Lutz? Was können Sie dazu sagen? Und zuletzt möchte ich auch über Nicht-Bahn-Themen sprechen. Aber zunächst zum Haushalt. Also diese Woche wird ja sehr, sehr spannend. Der Bundeshaushalt wird im Bundestag diskutiert. Und wie jedes Jahr kommen die Abgeordneten in ihrer ersten Sitzungswoche nach der Sommerpause zusammen und beraten. Wie haben Sie die Aufstellung der immerhin 3.500 Seiten bisher wahrgenommen?
Das ist natürlich ein mühsames Geschäft, denn wir haben eine Schuldenbremse. Wir haben gleichzeitig sehr, sehr hohe Investitionsbedarfe in Digitalisierung, in die Sanierung der Straßen und auch in die Sanierung und Aus- und Neubau der Schienenwege, Digitalisierung. Das sind alles Dinge, die über viele Jahre vernachlässigt worden sind, wo wir jetzt in einem Aufholprozess stecken, der eine Menge Geld kostet. Und insofern war der Weg bis jetzt nicht einfach und ich glaube, es wird auch noch die eine oder andere Hürde zu überwinden gelten, bis dann tatsächlich ein entscheidungsreifer Haushalt 2025 mit der mittelfristigen Finanzplanung für die Folgejahre vorliegen wird. Letztlich ist aber so, was am Ende wert und dann lange wert und dann gut wird, ist dann auch gut. Ja, also das heißt, wenn man hinterher sagen kann, man hat einen guten Haushalt, der zukunftsfähig ist, der die notwendigen Investitionen zulässt, dann ist die Frage, wie aufwendig und mühsam das war, wie viel Zeit es gekostet hat, nicht mehr die entscheidende Frage.
In dieser Woche ist ja sozusagen der Auftakt, dann kommen die Beratungen auch teilweise im stillen Kämmerlein. Irgendwann ist die Bereinigungssitzung, die immer sehr wichtig ist und am Ende dann zum Ende des Jahres der Beschluss. Aber nochmal zum Anfang, also die Regierung hatte ja wieder sehr lange gebraucht, um den Bundeshaushalt 25 vorzulegen. Es gab erstmal keine Eckwerte wie sonst im Frühjahr. Einen ersten Aufschlag gab es Anfang Juli, dann die finale Fassung und die Weiterleitung an den Bundestag am 16. August. Muss das so lange dauern?
Wenn die Herausforderungen groß sind und die finanziellen Möglichkeiten klein sind, dann ist es kein einfacher Prozess und dann wird es eben auch seine Zeit beanspruchen. Ich selber als Fachpolitiker für Bahn und nicht als Haushaltspolitiker bin ja da wenig eingebunden. Insofern mag ich mir da kein Urteil erlauben, ob das auch hätte schneller gehen können. Für mich ist entscheidend, dass es nachher einen Haushaltsplan gibt, der in 2025 und dann aber auch absehbar in den Folgejahren genug Investitionsmittel bereitstellt, damit wir den erheblichen Sanierungsstau Schritt für Schritt aufholen können. Das ist das Entscheidende. Wie mühsam der Weg vorher gewesen ist, ist mir dann im Rückblick letztlich auch egal. Mir geht es um den Blick nach vorne. Das ist auch der Sinn eines Haushalts, den Blick nach vorne zu werfen und die Perspektiven für die Zukunft daraus zu entwickeln. Und insofern, wenn genug Geld bereitsteht, wenn klar ist, dass es in den nächsten Jahren weitergeht mit der Sanierung, aber auch wenn Möglichkeiten sich abzeichnen für Ausbau, für Neubau, ganz wichtig auch für die Digitalisierung, dann bin ich zufrieden und dann ist es am Ende auch jeden Aufwand wert gewesen.
Was wünschen Sie sich denn jetzt in den Haushaltsverhandlungen im Bundestag? Wie müssen die ablaufen?
Also ich wünsche mir im weiteren Fortgang, dass auf jeden Fall die Mittel, von denen jetzt die Rede ist, auch tatsächlich dann bereitgestellt werden. Ich wünsche mir, dass wir nicht noch weiter in die Eigenkapitalfinanzierung gehen, sondern dass es einen möglichst hohen Anteil an Investitionszuschüssen gibt, die nicht auf die Trassenpreise erhöhend wirken Und ich wünsche mir, das ist vielleicht das Wichtigste, weil bei der Bahn geht es nicht so sehr um ein einzelnes Haushaltsjahr, sondern das Entscheidende ist, dass es danach eine Stetigkeit beim Mittelaufwuchs gibt, auf die man sich auch verlassen kann. Also das heißt, es geht nicht nur um bloße Zahlen in einem Haushaltsjahr, sondern es geht immer auch gerade bei der Bahn, wo es ja um mittel- und längerfristig zu umsetzbare Projekte geht, auch darum, die möglich zu machen. Ja, und was in einem Jahr passiert, ist das eine, aber das Entscheidende ist eben, dass wir genügend Geld bereitstellen in den nächsten Jahren, damit klar ist, die Digitalisierung, die kommt und die wird nicht verzögert, sondern die wird ernsthaft angepackt. Außer Neubau für höhere Kapazitäten, kürzere Fahrzeiten, all diese Dinge kommen. Das sind die wichtigen Signale. Also so ein Haushalt muss mehr bieten als Zahlen in einem Jahr, sondern er muss eben auch die Perspektive für die Folgejahre bieten. Das ist gerade bei der Bahn, wo es um längere Umsetzungszeiten geht, besonders wichtig.
Es herrscht ja gerade so ein kleiner Dissens zwischen BMDV, DB und eben auch der Branche. Also was kommt denn nun eigentlich wirklich an der Digitalisierung und wie wird der ETCS-Ausbau vorangetrieben? Und die Bahn sagt, nein, das wird alles so weitergehen und die Mittel sind da. Es gibt aber andere Berichte in den Medien. Also was stimmt denn nun aus Ihrer Sicht?
Naja, das hat, wie das halt so oft ist, alles was Wahres, ja. Wir haben als Politik bisher zu wenig Geld bereitgestellt und auch in Aussicht gestellt für die Folgejahre, für die Digitalisierung. Und die DB pokert natürlich auch, macht auch politische Spielchen im Vorfeld der Haushaltsberatungen und der Verabschiedung und guckt, dass sie über solchen Druck dann eben auch an mehr Geld kommt für diese Maßnahmen. Wie auch immer, entscheidend ist ja, was man braucht, was notwendig ist. Und wir können und wir wollen die Digitalisierung nicht in Frage stellen. Wir können uns noch nicht mal leisten, sie zu verzögern, denn die Stellwerkstechnologie, die wir noch weitgehend haben, ist abgängig, ist nicht der modernste Stand. Das ist sozusagen, wenn man da jetzt nochmal elektronische Stellwerke durch neue elektronische Stellwerke ersetzt, so ähnlich wie wenn man das Telefaxgerät durch Telegram ersetzt oder umgekehrt. Also es ist kein Fortschritt, ja, und der richtige Fortschritt und die Zukunft, die kann eben nur in den digitalen Technologien liegen, die auch weniger Personal in den Stellwerken erfordern. Denn wir werden nicht sinnigerweise in eine Technologie investieren, für die wir absehbar nicht genügend Personal haben. Ja, und deswegen brauchen wir die Digitalisierung, weil wir nur dann den Personalbedarf in den Stellwerken so weit senken, dass wir ihn auch tatsächlich erfüllen können. Mhm. Ja, es macht ja keinen Sinn, in die alte Technik zu investieren und nachher das Personal nicht zu haben, das man für die alte Technologie halt braucht. Ja, also das heißt, es führt kein Weg an der Digitalisierung vorbei, auch deshalb, weil sie die Kapazität erhöht, weil sie die Störanfälligkeit reduziert, weil wir natürlich auch den grenzüberschreitenden Bahnverkehr brauchen. Und was wir nicht brauchen, das sind Parallelinvestitionen in zweierlei technische Standards, dass man dann ortsfeste Signale hat und ETCS, weil dann hat man nämlich von ETCS praktisch nichts. Also das heißt, wir brauchen klare Entscheidungen. Das muss die Digitalisierung sein. Und um das möglich zu machen, brauchen wir auch eine klare Finanzierung. Das ist eine Aufgabe jetzt der Haushaltsberatungen. Und da geht es nicht nur um ein Haushaltsjahr, sondern es geht auch um eine Klarheit darüber, dass bis ans Ende der Digitalisierung genügend Geld zur Verfügung steht.
Aber sehen die Haushaltspolitiker dieses Problem denn auch? Also, dass man eben nicht doppelt ausrüsten kann, beziehungsweise, dass wenn die Infrastruktur ausgerüstet wird, dass zum Beispiel auch die Fahrzeuge ausgerüstet werden müssen? Oder ist das immer noch ein Problem?
Also, bei unserer Haushälterin gehe ich davon aus, dass sie das weiß, weil wir in einem sehr engen und auch guten Austausch sind, ob das alle wissen von allen Fraktionen. Das vermag ich nicht zu beurteilen. Da wird sicherlich noch einiges kommuniziert werden müssen und dafür geworben werden müssen, diese Digitalisierung jetzt zu machen, die jetzt anzugehen, da jetzt eine klare Finanzierung aufzuzeigen. Wir wollen und wir dürfen da keine Zeit verlieren, weil das am Ende noch teurer wird und wir am Ende eben auch leider kein gutes Bahnsystem haben werden mit einem Personalbedarf, den wir gar nicht befriedigen können. Also von daher, das Ganze hat eine Logik, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann weiß man, was zu tun ist.
Als jetzt der Haushaltsentwurf vorgelegt wurde, da sagte Ihr Parteikollege und Haushaltspolitiker Sven-Christian Kindler, dass er noch großen Korrekturbedarf sieht. An welcher Stelle würden Sie denn im Entwurf was ändern?
Also ich sehe einen Korrekturbedarf an zwei Stellen. Der eine bezieht sich konkret auf den Haushalt. Und das sind die Mittel für Aus- und Neubau. Wir müssen aufpassen, dass wir bei aller Sanierung, die wir machen und die auch notwendig ist und wo jetzt der Fokus drauf liegt und wo wir die Haushaltsmittel schon erheblich erhöht haben, dass wir dann Aus- und Neubau nicht vergessen und nicht zu kurz kommen lassen. Und gerade auch die Digitalisierung oder für den Güterverkehr ist ja auch die Elektrifizierung wahnsinnig wichtig, weil wir haben überall dort überlastete Strecken, wo die Oberleitung hängt, und wir haben praktisch überall dort, wo die Oberleitung nicht hängt, auch freie Kapazitäten. Das heißt, wir können auch das Netz gleichmäßiger auslasten, wenn wir mehr elektrifizieren. Dann ist ein größerer Teil des Netzes auch für den Schienengüterverkehr nutzbar. Und also neben dem Finanziellen, was die Höhe angeht, ist aber auch eine Strukturfrage wichtig. Wir brauchen eine überjährige Finanzierung, also eine Vorlösung oder das Modell Österreich, wo eine Finanzierungsgesellschaft Kredite aufnimmt, die dann zum großen Teil vom Staat über lange Zeiträume getilgt werden, sodass dann das einzelne Haushaltsjahr nicht zu stark belastet wird. Das ist auch für uns in Deutschland mit der Schuldenbremse eine interessante Perspektive. Also das heißt, natürlich redet man im Rahmen von Haushaltsplanungen immer über konkrete Beträge und über ein konkretes Haushaltsjahr. Das gilt dann eben auch für 2025. Das ist wichtig. Aber es ist genauso wichtig, dass wir auch eine Finanzierungsklarheit über 2025 hinaus schaffen. Und damit meine ich jetzt nicht 2026, sondern damit meine ich mindestens mal 6 Jahre in Folge, eher 10 Jahre, auch für Aus- und Neubau. Wir haben das ja im Bereich der Ersatzinvestitionen mit der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung der LUF. Inzwischen ist es die dritte, die es gibt. Die haben wir auch nochmal als Koalition deutlich aufgestockt finanziell. Und ein ähnliches Instrument, das eben eine überjährige Finanzierung ermöglicht, brauchen wir auch für Aus- und Neubau inklusive Elektrifizierung und Digitalisierung.
Die Finanzierung würde ich gleich nochmal gerne eingehen und auch vor allem auf das Eigenkapital der Deutschen Bahn. Jetzt machen wir einmal eine ganz kurze Pause.
Hallo, sind Sie gleich da?
Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timocom teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de/dvz.
So, und da sind wir wieder. Die neue Infrastruktursparte der DB, die DB InfraGo, bekommt nun sehr viel zusätzliches Eigenkapital. Also das summiert sich im nächsten Jahr auf 10,4 Milliarden Euro. Halten Sie das für richtig?
Also zunächst mal bin ich froh, dass es uns gelungen ist, die Investitionen in eine bessere Schiene erheblich zu erhöhen. Wir haben ja alleine von 2023 auf jetzt 2024 die Investitionsmittel in die Schiene um 85% erhöht. Es sind fast 17 Milliarden Euro in diesem Jahr. Ein großer Teil fließt in die Sanierung. Das ist insofern bedauerlich, als dass wir da jetzt etwas nachholen müssen, das über Jahrzehnte nicht gemacht wurde. Und obwohl wir so massiv die Mittel erhöht haben, zu wenig Geld bereitsteht für den Aus- und den Neubau. Aber da sind wir eben in der Verantwortung, das nachzuholen, was andere nicht gemacht haben. Und wir haben als Restriktion die Schuldenbremse. Deswegen gehen wir diesen Umweg, der nicht die Schuldenbremse in irgendeiner Weise tangiert, mit den Eigenkapitalzuschüssen. Das ist nicht unser Weg, das ist nicht unser grüner Weg. Aber es ist eben ein Weg, der eine Mehrheit findet und der rechtskonform ist, der aber eben leider auch erhebliche Nachteile mit sich bringt, weil das Eigenkapital muss verzinst werden. Zuletzt und bisher ist es ein Zinssatz von 5,9% gewesen. Das wird dann eingepreist in die Trassenpreisentwicklung. Das heißt also, die Schienenmaut, die in den nächsten Jahren explosionsartig zu steigen droht. Und das bedeutet, wir müssen, wenn wir jetzt diesen Weg weitergehen, und da sehe ich jetzt kurzfristig auch keinen Ausweg, dann gleichzeitig wiederum bei den Auswirkungen, nämlich dem Trassenpreisanstieg, gegensteuern, beispielsweise durch die Trassenpreisförderung, deren Fan ich überhaupt nicht bin, weil das einen Haufen Geld kostet, aber keine einzige Tonne Güter zusätzlich auf die Schiene bringt. Es geht nur darum, ein System einigermaßen zu stabilisieren und vor dem Kollaps zu bewahren. Aber wir sind ja in der Politik, und in der Politik sollte man nicht hinter Entwicklungen herrennen und nur an den Symptomen rumdoktern, sondern da muss man den Dingen an die Wurzel gehen. Und das bedeutet, wir müssen dringend das Eisenbahnregulierungsgesetz ändern. Dort ist ja geregelt, wie die Trassenpreis, die Trassenpreise kalkuliert werden. Also da ist sozusagen die Formel hinterlegt und da müssen wir rangehen. Ich erinnere an der Stelle auch mal daran, dass die EU eigentlich das Grenzkostenprinzip als Regelfall vorgeschlagen hat und dann Deutschland darauf gedrängt hat, im Ausnahmefall auch das Vollkostenprinzip zur Anwendung bringen zu können. Und in Deutschland kommt dieses Vollkostenprinzip zur Anwendung. Deswegen haben wir in Deutschland in der Tendenz höhere Trassenpreise als anderswo in Europa. Und dann haben wir ja den Regionalverkehr da rausgenommen und haben gesagt, die Trassenpreise steigen im Regionalbereich nur um die Höhe, um die auch die Regionalisierungsmittel steigen. Das heißt, dass 70% der Verkehrsleistung, nämlich die, die für den Regionalverkehr entfällt, aus der Trassenpreissteigerung praktisch rausfällt und dass die Mehrkosten, die anstehen, dann umgelegt werden auf den Güterverkehr und den Fernverkehr. Und das ist für die 30% natürlich dann massiv. Und deswegen werden wir dagegen steuern müssen. Und damit meine ich nicht die Trassenpreisförderung auf Dauer, sondern damit meine ich das Trassenpreissystem.
Können Sie die Initiative aus dem Bundestag heraus ergreifen, um das Trassenpreissystem zu ändern, oder muss das vom Bundesverkehrsministerium kommen?
Wir sind als Koalition da bereits in Gesprächen. Also wir hatten schon vor der parlamentarischen Sommerpause Gespräche aufgenommen, um über das Trassenpreissystem zu sprechen. Wir haben vom Ministerium einige Modelle vorgelegt bekommen, was man alles tun kann. Da gibt es eine ganze Menge Stellschrauben.
Wie sehen die aus?
Naja, das sind bestimmt an die 10 Stellschrauben, die man drehen kann. Man kann die auch kombinieren. Das Einfachste ist, wenn man die Verzinsung reduziert, im Moment 5,9%. Der Minister hat ja von 2% gesprochen. Ich gehe auch davon aus, dass diese Verzinsung jetzt tatsächlich ab dem Trassenpreissystem 2026 dann auf diese 2% reduziert wird. Es ist schon mal eine Entlastung, aber man kann auch an vielen anderen Stellschrauben drehen, indem beispielsweise nicht mehr wie jetzt das Bundesfinanzministerium anweist, dass alle Kosten, die eingepreist werden dürfen, auch eingepreist werden müssen. Es gibt gewisse Spielräume, welche Kosten da reingerechnet werden und welche man auch außen vor lässt. Dieser Spielraum wird im Moment vollständig ausgeschöpft. Auch das belastet die Trassenpreise. Und dann kann man natürlich per Gesetzesänderung, und wir sind der Meinung, dass man ans Gesetz ran muss, an das Eisenbahnregulierungsgesetz, bestimmte Kostenanteile einfach rausnehmen. Ja, bis hin zum Grenzkostenprinzip.
Ja, also es ist ja auch absurd, dass auf der einen Seite der Staat sozusagen die DB stützt mit einem hohen Eigenkapital, aber gleichzeitig so eine Unwucht damit schafft innerhalb des Marktes und die Wettbewerber einfach definitiv benachteiligt sind. Also damit, da jammern die ja auch schon.
Genau.
Die andere Seite ist, die DB kriegt jetzt so viel Geld, diese 10,4 Milliarden Euro 2025 und danach werden es ja auch nochmal 5 Milliarden 2026 und danach auch nochmal wieder viel Geld. Vertrauen Sie der DB InfraGo, dass das Geld auch wirklich in die Investitionen fließt und dass das Geld seine Wirkung entfaltet, damit das Bahnnetz besser wird und die Pünktlichkeit sich verbessert?
Also ich vertraue darauf, dass das Geld tatsächlich in die Infrastruktur fließt. Ein Großteil des Eigenkapitalzuschusses fließt da sowieso in die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung. Da gibt es ja Klarheit, was damit gemacht werden darf und was damit nicht gemacht werden darf. Und es gibt dann auch entsprechende Nachweise und Kennzahlen und auch entsprechende Strafzahlungen, wenn bestimmte Ziele, die dahinterlegt sind, nicht erreicht werden mit dem Geld. Wo ich immer wieder meine Zweifel habe, ist, ob das Geld wirklich effizient eingesetzt wird. Also es wird schon an der richtigen Stelle eingesetzt, aber manchmal wundere ich mich, wie teuer manche Dinge werden. Da habe ich dann schon meine Zweifel, ob das immer alles effizient läuft. Also da sind wir schnell an der Frage Baustellenmanagement beispielsweise. Und da möchte ich schon nochmal zwei Sachen sagen. Das eine ist, die Deutsche Bahn muss ihre Baustellen deutlich besser managen. Das heißt, Baumaßnahmen bündeln. Wir haben viel zu viele Sperrungen. Wir haben eine wesentlich zu geringe Verfügbarkeit der Infrastruktur, weil ständig irgendwo gebaut wird, statt zu sagen, wenn wir schon sperren, dann machen wir da gleich mehrere Gewerke in einer Sperrzeit. Nein, aber es wird jedes Gewerk einzeln gemacht. Man macht 100 Meter hier was und dann macht man ein paar Wochen später nochmal im Anschluss an derselben Strecke was. Und dann hat man eben immer irgendwo eine Sperrung, immer irgendwo eine Beeinträchtigung. Also da muss die DB deutlich besser werden. Wir müssen mehr tun, ohne damit automatisch mehr Baustellen zu haben. Und das Zweite ist, da knüpfe ich an das, was ich gesagt habe, nämlich die Überjährigkeit in der Finanzierung, das ist eine Aufgabe der Politik. Da geht es ja nicht nur darum,
Planungssicherheit zu schaffen, sondern es geht auch darum, die Preise zu senken. Ja, wenn wir erst im Dezember einen Haushalt verabschieden, in Wahljahren ist es ja dann sogar erst im laufenden Haushaltsjahr, wo der Haushalt verabschiedet wird, dann freut man sich zunächst als Fachpolitiker, wenn es einem gelungen ist, mehr Geld bereitzustellen. Die Freude vergeht einem aber schnell, wenn man sieht, dass man nicht immer mit mehr Geld auch mehr Leistung bekommt. Denn wenn sich die Deutsche Bahn mit ihrer Planungskapazität nicht darauf vorbereiten konnte, entsprechende Planungen zu tätigen, und wenn die Bauindustrie nicht die Vorlaufzeit hatte, ihre Baukapazitäten mit Personal und mit Baumaschinen bereitzustellen, dann hat man halt Apothekenpreise. Und das haben wir jedes Jahr, seit Jahrzehnten, weil wir immer dieses Prinzip machen, erst ganz kurzfristig Klarheit zu geben, wie viel Geld für ein bestimmtes Haushaltsjahr bereitsteht. Und dann steht die Deutsche Bahn und dann steht die Bauwirtschaft vor der großen Herausforderung, dieses Geld schnell verausgaben zu müssen, um möglichst wenig Haushaltsreste zu bilden. Und das führt zu astronomischen Baukosten. Und alle sagen, das ist schlecht. Alle sagen, die Baukosten würden sinken, wenn sich alle, die Deutsche Bahn mit ihren Planungskapazitäten, die Bauwirtschaft mit ihren Baukapazitäten, schon längerfristig darauf einrichten könnten. Ja, können sie aber derzeit nicht. Und deswegen, das ist etwas, das müssen wir als Koalition noch erreichen. Wir haben schon viel verbessert in der Finanzierung, in der absoluten Höhe, wie auch in der Struktur. Aber das müssen wir noch schaffen. Überjährige Finanzierung, damit wir zügiger vorankommen, aber auch, dass die Preise auf dem Bau sinken. Ja, das ist doch absurd, dass man sich freuen muss, wenn es mehr Geld gibt und danach sich ärgern muss, dass man nicht mehr Leistung dafür bekommt.
Aber das war doch von Anfang an im Gespräch. Also die DB Infrago wurde gegründet, die hat Anfang des Jahres ihre Arbeit aufgenommen und es hieß, es soll eine neue Finanzierungsarchitektur entstehen. Das hat ja damit auch zu tun. Ja. Wieso ist das noch nicht gekommen?
Also wir haben ja schon einiges geändert mit dem Bundesschienenwegeausbaugesetz, das wir in 2024 geändert haben. Haben wir einige Fehlanreize beseitigt. Ich nenne mal ein Beispiel. Bisher war es ja so, dass die Deutsche Bahn für Sanierungsaufwand komplett selber aufkommen musste. Wenn sie aber Sanierung unterlassen hat und die Dinge so kaputt gingen, dass sie ersetzt werden mussten, dann ist der Bund eingesprungen. Also hat die Deutsche Bahn, das ist jetzt eine Unterstellung, aber wirtschaftlich, ökonomisch betrachtet nachvollziehbar, die Sanierungsaufwendungen möglichst kurz gehalten, die Dinge kaputt gehen lassen und darauf gewartet, dass dann der Staat Geld gibt, um die Dinge, die verlottert wurden, dann zu ersetzen. Und das haben wir beseitigt, indem wir gesagt haben, im Gesetz geregelt haben, dass der Bund auch die Sanierung fördern darf. Das heißt, wir haben hier einen wichtigen Fehlanreiz oder einen dramatischen Fehlanreiz beseitigt. Eigentlich schon ziemlich absurd, dass das keine Regierung vor uns gemacht hat, weil bemängelt haben das alle. Das war ja, gab ja niemand, der gesagt hat, das ist logisch. Alle haben gesagt, das ist Schwachsinn, aber ich sag mal, ausgerechnet die Ampel, die angeblich nichts zustande bringt, hat das und auch andere Stellen verbessert. Auch Abstellanlagen, Serviceanlagen, Bahnhöfe, überall da haben wir die Finanzierung erleichtert und verbessert. Was wir noch nicht geschafft haben, ist die überjährige Finanzierung auszubauen, bei Aus- und Neubau eben auch eine Perspektive über 6 oder mehr Jahre zu schaffen. Und da hoffe ich im Rahmen vom Moderne Schiene-Gesetz, dass wir da noch dieses Jahr eine Lösung finden. Das ist schon eine ziemlich komplexe Geschichte. Die Haushaltsleute sind da nicht begeistert, weil die wollen natürlich gerne jährlich Haushaltsbeträge neu festlegen. Aber ich glaube, dass sich da auch die Erkenntnis durchsetzt, dass es hochgradig ineffizient ist und teuer, was wir machen. Wenn man mehr Leistung mit dem Geld haben will, dann braucht man eine überjährige Finanzierung mit der Sicherheit, damit die Deutsche Bahn Planungskapazitäten aufstockt und die Bauwirtschaft ihre Baukapazitäten nach oben bringt.
Das moderne Schienengesetz sollte ja eigentlich schon längst vorliegen. Jetzt ist es für das dritte Quartal dieses Jahres angekündigt. Das heißt, es müsste eigentlich bis Ende September kommen. Also außer dieser Überjährigkeit der Finanzierung, was muss denn da noch drinstehen aus Ihrer Sicht?
Also das moderne Schienengesetz ist so ein Sammelgesetz, in dem die verschiedensten Dinge geregelt werden sollen. Das heißt, es werden verschiedene Gesetze geändert. Also das eine ist die Finanzierung, die ich gerade angesprochen habe, für die wir eine überjährige Perspektive auch für Aus- und Neubau schaffen müssen, so wie wir es bei den Ersatzinvestitionen ja bereits schon lange haben. Aber es gehören auch ganz andere Dinge dazu, wie beispielsweise, dass wir den Deutschlandtakt gesetzlich verankern wollen. Ja, damit auch klar ist, was das Ziel ist, worauf wir hinarbeiten, woran Investitionen auszurichten sind. Da geht es auch um verkehrspolitische Ziele für die Verlagerung von Güter- und Personenverkehre auf die Schiene. Es geht um die Anpassung des Trassenpreissystems. Hatten wir schon drüber gesprochen. Es muss um eine Begrenzung der Trassenpreise geben, weil wir wollen Güter auf die Schiene und nicht auf die Straße verlagern. Und dann darf es auch nicht so teuer werden, Güter auf der Schiene zu transportieren. Aber es gehören auch noch ganz andere Aspekte dazu. Ein Thema, das ich zum Beispiel da vorantreibe, das ist das Thema Umgang mit Personen im Gleis. Alle, die das erleben, wenn sie im Zug sitzen, ärgern sich, wie lange das dauert. Und meistens passiert ja nichts. Das heißt, es wird auch niemand entdeckt, der auf dem Gleis unterwegs gewesen ist. Und da haben wir einfach inzwischen ein Zustand, wo niemand Verantwortung übernehmen will und dann wird die Strecke halt einfach gesperrt und dann weiß niemand, was zu tun ist und keiner will eine Entscheidung treffen und Verantwortung übernehmen und da müssen wir ran. Mein Ziel ist es, dass dann die Züge fahren, aber langsam fahren, weil wo niemand ist, kann auch niemand gucken, ob jemand sich da aufhält. Mhm. Ja, also das heißt, wenn kein Zug fährt, ist da auch kein Lokführer, der gucken kann und der beobachten kann. Und die Bundespolizei ist heute weit, weit weg, steht an Grenzen, ist ausgedünnt worden, hat weite Anfahrtswege und wenig Ortskenntnisse, ist also auch keine gute Lösung. Also auch hier geht es um Streckenverfügbarkeit und es geht um klare Zuständigkeiten. Und auch das Thema Personen im Gleis ist ein Thema, das wir zur Sprache bringen wollen und das wir besser geregelt haben wollen.
Haben Sie schon einen Entwurf gesehen?
Nein, uns liegt nichts vor. Es ist ja so, dass das im Ministerium erarbeitet wird. Der Entwurf hätte schon längst vorliegen sollen. Das Ministerium ist, wie das Verkehrsministerium schon immer gewesen ist, ein schwieriges Ministerium, in dem Prozesse extrem langsam sind, in dem extrem zögerlich auch gearbeitet wird. Das heißt, es ist nicht automatisch so, dass wenn es dann länger dauert, dass man dann hinterher sagen kann, das hat jetzt wenigstens Hand und Fuß und hat wenigstens Substanz, sondern es kann auch sein, dass es lange dauert und doch nicht viel drinsteht. Wir sind da, mein Büro ist da, ich bin da, wir sind da gut drauf präpariert, weil wir die Punkte gesammelt haben, die wir da drin haben wollen. Und umso weniger eben schon vorformuliert ist durchs Ministerium, umso mehr müssen wir dann reinverhandeln. Umso schwerer werden dann die Verhandlungen. Deswegen hoffe ich, dass das Ministerium genau weiß, was wir wollen und das dann auch schon reinformuliert.
Das haben Sie wahrscheinlich dann können wir schneller werden. Das haben Sie wahrscheinlich schon sehr deutlich gesagt, was Sie möchten.
Ja, oder natürlich,
ist das schon angekommen beim Ministerium?
Ja, wir hatten natürlich ja auch schon, ich meine, das ist ja so, dass im Laufe der Gesetzesverhandlungen von vergangenen Gesetzen, beispielsweise des Bundesschienenwegeausbaugesetzes, manche Punkte sich als zu komplex erwiesen haben und wir gesagt haben, okay, wir verabschieden das jetzt so, wie wir uns geeint haben und nehmen manche Punkte, wo wir noch keine Formulierung gefunden haben oder wo noch manche Dinge zu klären sind, zum Beispiel europarechtliche Fragen noch zu klären sind, die nehmen wir dann einfach ins moderne Schienengesetz. Also das heißt, wir haben manche Punkte auch geschoben, weil sie mehr Zeit gebraucht haben und da weiß natürlich das Ministerium genau, was Sache ist. Und es wäre halt ärgerlich, wenn sie es dann nachher trotzdem nicht reinschreiben würden, weil dafür haben sie definitiv genug Zeit gehabt.
Mhm. Ich meine, über den Zustand der Bahn sind wir uns ja alle bewusst, sie ist defizitär, sie ist nicht pünktlich, sie ist oft nicht zuverlässig, auch im Güterverkehr. Und Bundesminister Volker Wissing kann sich ja offenbar nicht so richtig von Richard Lutz trennen, dem Vorstandsvorsitzenden des DB-Konzerns. Können Sie sich das erklären?
Also ich war noch nie ein Freund von Personaldebatten. Ja, und ich würde es auch für ein Stück weit Flucht aus der Verantwortung halten, Personaldebatten zu führen oder Personalentscheidungen zu treffen. Denn es ist ja nicht so, dass zu erwarten wäre, dass wenn man Personal austauscht, die Probleme plötzlich besser und schneller gelöst werden würden. Vielmehr sehe ich die Situation so, dass wir als Koalition sehr viel in Bewegung gebracht haben. Wir haben ja mit Infrago die erste Strukturreform bei der Deutschen Bahn gemacht, indem wir zwei Infrastruktursparten, die eigenständig unter dem Dach der Deutschen Bahn gewesen sind, zusammengeführt haben. Es werden jetzt in den nächsten Monaten noch weitere Unternehmensteile dazukommen zu Infrago.
Welche
also die
das
Strukturreform
sein?
Wird weitergehen. Das wird demnächst auch noch öffentlich werden.
Sie können also noch nicht
sagen. Seien Sie mal gespannt. da ist natürlich dann immer auch eine gewisse Unruhe drin, weil wenn sich Strukturen verändern, wenn in dem Fall dann Infrago deutlich wächst, wenn Unternehmenskulturen zusammenkommen müssen und Verantwortlichkeiten zusammengeführt werden, dann ist es ein Umstellungsprozess. Und wenn man dann diejenigen, die man braucht, um das durchzusetzen und umzusetzen, auch noch auswechselt, entsteht noch mehr Unruhe. Ja? Unser Ziel ist nicht, Unruhe zu stiften, sondern unser Job ist es, Strukturen weiter zu verändern, um sie effizienter zu machen, um weiter Schnittstellen zu reduzieren, um weiter zum Beispiel auch Führungspositionen zusammenzuführen. Wir haben ja mit Infrago auch die Anzahl der Vorstandspositionen bei der Deutschen Bahn reduziert. Also das sind ganz wichtige Prozesse. Wenn man dann auch noch Personal austauscht, dann wird es, glaube ich, schwieriger, den Prozess weiter umzusetzen.
Und die Ankündigung von Wissing, dass er alle 3 Monate sich Berichte vorlegen lassen möchte von der Infrago, inwieweit jetzt die Arbeit vorangegangen sind, ob bestimmte Ziele erreicht wurden, halten Sie das für sinnvoll oder glauben Sie Wissing, dass er da wirklich durchgreifen möchte?
Also Sie sprechen ja jetzt auf das 7-Punkte-Papier von Wissing an. Von diesem Papier halte ich überhaupt nichts. Dieses Papier ist überwiegend wischiwaschi. Da sind viele Dinge drin, die eine Selbstverständlichkeit sind.
Zum Beispiel Pünktlichkeit.
Genau, also ich meine, dass ein Verkehrsminister sagt, er erwartet vom bundeseigenen Bahnkonzern eine höhere Pünktlichkeit. Also sorry, ja, wer will das nicht unterschreiben? Wer will das nicht unterstützen und fordern? Aber das Überraschende an dem Papier ist erstens mal die Ratlosigkeit, die da durchschimmert. Der Minister fordert von anderen, er sagt aber kein Wort darüber, was er selber dazu beitragen möchte. Ja, ich finde, wenn man Bahn besser machen möchte, dann muss man als Politik immer von der Deutschen Bahn Verbesserungen fordern, aber gleichzeitig auch sagen, was man an den Rahmenbedingungen verändert. Und man muss einfach sagen, die Rahmenbedingungen für die Bahn, für die Deutsche Bahn als Unternehmen, aber für die Bahn auch als Gesamtsystem, waren über Jahrzehnte, ich sage jetzt kein Schimpfwort, kein böses Wort, aber sie waren schlecht. Sie waren schlecht, ja, äußerst schlecht. Und ich kann nicht Rahmenbedingungen schlecht halten, aber dann erwarten, dass was besser wird. Ja, und deswegen muss ich dann auch sagen, wenn ein Verkehrsminister dann einfach nur von einem Unternehmen fordert, ohne zu sagen, was er selber besser machen möchte. Also wie will er eine Stetigkeit in die Finanzierung bringen? Wie will er die Digitalisierung, die er fordert, auch tatsächlich auf der Finanzierungsseite möglich machen? Wie will er die Pünktlichkeit, die er fordert, möglich machen durch eine höhere Kapazität im Schienennetz, all solche Dinge, dann ist so ein Papier nicht arg viel wert. Also das heißt, es ist wischiwaschi, er unterlässt zu sagen, was er an Beitrag leisten möchte. Es sind Allgemeinplätze und das ist eigentlich, ich sag mal, das kann man vielleicht machen, wenn man neu ins Amt gekommen ist. Ja, aber nach 3 Jahren festzustellen, ups, da sind ja die Züge unpünktlich, jetzt fordere ich mal, und dann soll die Deutsche Bahn gucken, dass sie die Züge pünktlicher fahren lässt. Ich meine, man kann nicht einfach einen Beschluss fassen, pünktlicher zu fahren, ja, sondern die Tatsache, dass die Züge unpünktlich sind, hat ja ihre Ursachen. Und die hat Ursachen in der Unzulänglichkeit von Infrastruktur. Die Strecken sind zum Teil mit 130, 140, 150% sogar überlastet, also massiv überlastet. Wir haben einen Zustand, der schlecht ist, deswegen gibt's viel Ausfall bei Weichen und Signalen, bei Oberleitungen, die runterkommen und so weiter. Dafür ist natürlich ganz wesentlich die Politik verantwortlich. Mhm. Also das heißt, wenn man wirklich will, dass es besser wird, dann muss man die Rahmenbedingungen verbessern. Da haben wir als Ampel schon Riesenschritte gemacht. Aber man muss halt auch noch weitere Schritte gehen und dazu hat leider der Verkehrsminister rein gar nichts gesagt.
Also das, was Sie sagten mit dem Bundesschienenwegeausbaugesetz, dass das jetzt schon gekommen ist, dass man einfach nochmal die Finanzierungsarchitektur angeht, dass jetzt das moderne Schienengesetz endlich kommt, wo einfach nochmal was geregelt werden kann. Und Wissing hat ja auch gefordert, dass die DB ein Sanierungskonzept vorlegen soll, was ja wohl offenbar auch schon da ist. Und am 8. September will der Aufsichtsrat darüber beraten. Was erwarten Sie jetzt noch von diesem Sanierungskonzept?
Es ist nach dem 8. September, weil das wäre ja sonst jetzt schon gewesen.
Aber, nee, 18. September.
Ach, 18. Ja, genau. 18. September ist Aufsichtsrat der Holding. Also, ich meine, natürlich kann es so nicht weitergehen mit diesen hohen roten Zahlen in der Bilanz der Deutschen Bahn. Aber auch hier ist es wieder so einfach zu erwarten, hey, ihr müsst da jetzt aus roten Zahlen schwarze Zahlen machen. Das ist halt nicht so einfach. Ja, letztlich muss es darum gehen, die Verkehrsmenge auf der Schiene zu erhöhen. Nur damit kann man dann eben auch mit besser ausgelasteten Zügen und mit mehr Güterverkehr, der auf der Schiene statt auf der Straße unterwegs ist, entsprechend wirtschaftlicher arbeiten. Und das setzt dann eben eine leistungsfähigere, störungsfreiere Schieneninfrastruktur voraus. Also auch hier gilt wieder, der Bund muss seiner Verantwortung gerecht werden, damit die Deutsche Bahn und das ganze Bahnsystem besser und auch wirtschaftlicher arbeiten kann. Das ist wichtig. Und dann sehe ich aber auch einige Punkte sehr kritisch, was die Deutsche Bahn jetzt so selber in die Diskussion geworfen hat. Das eine ist Verschiebungen bei der Digitalisierung. Da haben wir schon drüber gesprochen. Es macht keinen Sinn, noch über Jahre elektronische Stellwerke neu aufzubauen, weil die einfach nicht so zukunftsfähig sind, wie das nur digitale Stellwerke sein können. Man wird auch kein Personal mehr finden für diese alte Stellwerkstechnologie. Und Investitionen zu reduzieren in ICE-Instandhaltungswerke ist keine gute Idee, denn neben der Infrastruktur sind es häufig die Fahrzeuge, die Störungen aufweisen, und dann bei der Wartung, bei den Werkstätten sparen zu wollen, das kann kein guter Weg sein. Es kann auch kein guter Weg sein, Züge zu streichen, sondern ich habe ja selber ein Fünf-Punkte-Papier für mehr Pünktlichkeit vorgelegt, und zwar jenseits der Infrastrukturfragen, also mit fünf Punkten, die schnell umsetzbar sind, bevor man ganze Züge streicht, wie das die DB jetzt offensichtlich selber erwägt, ist es besser, die Fahrwege kürzer zu machen. Man muss einfach wissen, dass die Deutsche Bahn in den letzten Monaten und Jahren zahlreiche ICE- und auch IC-Linien verlängert hat, also noch zusätzliche Stationen hinten angesetzt hat, und langlaufende Verkehre neigen dazu, verspätungsanfälliger zu sein und dann eben auch diese Verspätungen in andere Teile des Netzes zu übertragen. Und dann ist es eben möglicherweise sinnvoller zu sagen, wir kappen manche Linien in ihrer Länge, einfach um das Verspätungsrisiko für diese eine Verbindung zu reduzieren, aber dann auch das Risiko zu minimieren, dass die Verspätungen in weitere Teile des Netzes eingeschleppt werden. Das ist ja wie ein Virus, das überträgt sich auf andere Züge. Und deswegen muss man gucken, dass man das durchbricht. Wenn ein Zug verspätet ist, muss man das Risiko reduzieren, dass sich automatisch und zwangsläufig auch andere Züge verspäten.
Und dann ruckelt es ja im ganzen System, und dann wird ja auch wiederum der Güterverkehr betroffen sein. Ich habe noch eine Frage zu insgesamt Güterverkehr und Logistik, weil alle schauen ja immer auf die Bahn. Das ist ja im Moment das beherrschende Thema, und trotzdem gibt es einfach auch noch andere Verkehrsträger, eben Lkw. Ist denn dieser starke Fokus auf die Schiene immer der richtige Weg?
Der Fokus auf die Schiene ist der richtige Weg, weil die Schiene das über Jahrzehnte vernachlässigte Verkehrsmittel ist oder der Verkehrsträger ist, der deutlich vernachlässigt wurde. Wir sehen ja, dass der Zustand der Schienenwege erheblich schlechter ist als der der Straße. Aber auch der Zustand der Straße ist häufig nicht gut. Deswegen haben wir als Grüne auch nicht nur keine Einwendungen, sondern wir unterstützen das auch, mehr für die Sanierung der Straßen, vor allem der Brücken, zu tun. Aber bei der Straße ist es eben so, da kann man sagen, das Straßennetz in Deutschland ist eines der dichtesten weltweit. Es ist weitgehend, vielleicht von einzelnen Lücken abgesehen, vollständig, während bei der Schiene der Zustand schlecht ist, aber auch das Netz lückenhaft ist. Also das heißt, da wird auch ausgebaut werden müssen mit zusätzlichen Gleisen, Überholgleisen und so weiter. Es wird digitalisiert werden müssen und es wird auch Neubaustrecken brauchen, weil ich weiß, dass sowohl Eisenbahnverkehrsunternehmen im Personenverkehr als auch im Güterverkehr mehr machen möchten auf der Schiene, es aber nicht können, weil es die Kapazitäten nicht gibt. Also die Länder als Aufgabenträger für den Regionalverkehr würden gerne mehr Regionalverkehr bestellen, geht aber oft nicht. Die Eisenbahnverkehrsunternehmen, die eigenwirtschaftlich Fernverkehrleistungen erbringen, würden da gerne mehr machen, geht aber oft nicht. Und ich weiß von Unternehmen, dass sie gerne mehr auf der Schiene transportieren würden. Sie haben ja auch Klimaziele zu erreichen und sie haben auch oft bahnaffine Güter, aber sie kriegen die Trassen einfach nicht. Ja, also das heißt, alles, was über die Straße gehen kann und soll, kann das auch. Aber nicht alles, was über die Schiene gehen könnte und wo das auch gewollt ist, geht halt oft nicht, weil da nicht die Kapazitäten da sind. Und deswegen ist der Fokus auf der Schiene über die Sanierung hinaus auch absolut richtig.
Ich habe noch eine Frage zum Schluss für Sie. Wie sieht denn eine gute Verkehrspolitik aus, die allen Verkehrsträgern gerecht wird?
Also da denke ich jetzt mal vor allem an den Güterverkehr, aber gilt natürlich auch für den Personenverkehr, dass die Verkehrsträger natürlich auch zusammenspielen müssen. Beim Güterverkehr kommt mir da sofort der kombinierte Verkehr, weil wir werden nicht alle Entwicklungen der letzten Jahrzehnte rückgängig machen können. Entwicklungen, in denen Güterflächen aus den Städten raus verschwunden sind. Da steht heute der Aldi und da steht heute das Wohngebiet drauf. Da kann man nicht mehr zurückkehren. Und deswegen ist der kombinierte Verkehr aus nachvollziehbaren Gründen das Segment mit dem stärksten Wachstum im Güterverkehrsbereich, weil es einfach mit den Strukturen, die da sind, am besten funktioniert. Und insofern wollen wir da auch weiter investieren in die entsprechenden Terminals. Die müssen leistungsfähiger und moderner werden. Und hier können Straße und Schiene zusammenspielen. Und wir können hier, weil ja dann auch die Wege entsprechend begrenzt sind auf der Straße, auch auf alternative Antriebe, die bereits verfügbar sind, setzen. Also der batterieelektrische LKW auf dem Weg zum Güterterminal und dann geht's auf die Schiene für den Hauptlauf und dann wird wieder an der nächsten Station umgeladen auf den LKW und die letzten 70 Kilometer geht's dann wieder auf der Straße, batterieelektrisch. Das ist, glaube ich, die Zukunft und das haben wir auch im Blick und deswegen ist es wichtig, in die KV-Terminals zu investieren. Deswegen ist es auch wichtig, in die Ladeinfrastruktur für elektrische LKW zu investieren. Und wir haben auf jeden Fall die verschiedenen Verkehrsträger im Blick. Aber wie gesagt, vernachlässigt worden über Jahrzehnte ist die Schiene. Deswegen ist hier ein exorbitant höherer Nachholbedarf als bei der Straße, die wir selbstverständlich saniert haben wollen, weil das ist immer ganz konservativ. Was man hat, lässt man nicht kaputt gehen.
Da hoffe ich mal, dass das Geld dann auch in Zukunft reichen wird. Herr Gastel, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hörten Matthias Gastel, Verkehrsexperte der Grünen. Über Anregungen und Rückmeldungen würde ich mich sehr freuen, und zwar unter meiner E-Mail-Adresse landwehr@dvz.de. Sie können die Podcasts von DVV Media auf allen gängigen Plattformen hören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ihre Susanne Landwehr.